Also ich habe einfach festgestellt, in Münster sind ein paar hundert Häuser beschädigt worden und ich habe gar nicht mitbekommen. Erst als ich die Bilder gesehen habe, fand ich das verheerend. Dächer weg. Das ist eigentlich Dinge, die sieht man in Indonesien, da gab es gestern einen Tsunami. Also die Welt ist so klein geworden, man kriegt eigentlich jede Katastrophe mit. Eigentlich ist es immer weit, weit weg. Und plötzlich war das in meinem Wohnort und plötzlich kam Wasser auf meinen Esstisch. Und diejenigen, die unterwegs sind, mit 10 Meter hohen Bäumen direkt vom Balkon, die stellen sich Fragen, oh, was passiert denn dann, wenn ich weg bin? Ich möchte euch eigentlich gar nicht so sehr mit Wetter beschäftigen. Aber ich kann mich daran erinnern, vor vielen, vielen Jahren, in den 80ern, gab es einen ersten richtig heftigen Sturm in Deutschland. Da wohnte ich in der Elfenbeinküste. Da wusste man eigentlich, irgendwo Richtung Karibik passiert was. Aber in Deutschland, in Westeuropa eigentlich nicht. Sicheres Gebiet. Das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile liegen alle möglichen Sachen lahm. Flugverkehr, Bahnverkehr, Straßen, alles wird durch das Wetter durcheinander geschmissen. Menschen sterben auf der Fahrt. Nichts ist mehr sicher. Das wisst ihr doch alles, ne? Nachrichtengucker, da kommen selten gute Nachrichten. Das sind immer die schlechten, die man mitbekommt. Deswegen war auch Münster drin. Die waren nie da, um zu filmen, dass wir eine sehr schöne Naturlandschaft um die Gersprenz haben. Dafür gab es nie Nachrichten. Aber kaputte Häuser, ups, da bist du sicher drin. Was ist denn überhaupt? Kommen noch mehr davon? Ja, mit Sicherheit. Können wir was dagegen tun? Eher nicht, ne? Wir können das Wetter ja nicht steuern. Ich erzähle euch mal von einem anderen Sturm aus der Bibel. Der wird den meisten von uns bekannt sein. Jesus hat, das ist in Matthäus Evangelium, in den Kapiteln 5 bis 7 eine Predigt gehalten auf einem Berg. Deswegen nennt man diese Predigt die Bergpredigt. Da wurde nicht nach Zeit gemessen, Mikrofone hatte er auch nicht. Aber die Gegend ist ja tatsächlich so, wenn man die sieht, wenn man das spricht, dann trägt die Stimme ziemlich weit. Und der hat die Leute belehrt. Nach diesen Ereignissen ist er runter Richtung Kapernaum. Und da gab es ja noch einen Leprakranken unterwegs. Da gab es ja noch etliche Dinge. Ich empfehle die Lektüre des Kapitel 8. Dann seht ihr all die Dinge, die noch passiert sind. Und wie es so ist, nach so einer Zeit wird man auch mal müde. Auch wenn man Jesus ist, ist man ein Mensch. Und dann wird man müde und dann fährt man irgendwo, wo man sich erholen kann. In dem Fall geht Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot. Und dann, bitte, die ersten Verse, die erste Seite. Dann lesen wir. In Matthäus 8, die Verse 23 bis 26, da steht, und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Aber er, Jesus, schlief. Und seine Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen ja um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden auf dem See. Und es entstand eine große Stille. Das ist interessant. Es steht im Vers 24, ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Das heißt, man hat wirklich gesehen, wie das Wasser über das Schiff. Und Jesus schlief. Ich finde das cool. Der Sturm war für ihn keine, keinen Grund zur Unruhe, also hat er ganz normal gepennt, denn sein Tag war lang. Nun, wenn ich das so sehe, dann denke ich mir, bei uns Christen, wenn Sorgen kommen, sei es Wetter, sei es irgendwas, was uns belastet, jeder hat so seine Schwachpunkte, Dinge, die uns Sorgen machen. Wenn wir jetzt Zettel verteilen würden durch den Raum und würde fragen, wer hat von euch gar keine Sorgen? Er gibt einen weißen Zettel zurück, dann bin ich sicher, es kommt kein weißer Zettel zurück. Weil wir alle irgendwo etwas haben, was wir gerne anders hätten. Stimmt? Wir sind Christen, oder? Ihr wisst ja, was das bedeutet. Gott ist unser Vater. Wir haben ja schöne Lieder gesungen heute, ne? Da sind ja so diese Bekenntnisse drin. Wir verlassen uns auf Gott. Das besingen wir doch. Ich meine, wenn man etwas zu jemandem singt, hat das irgendwie mit einem Gefühl der Dankbarkeit zu tun. Also ich besinge meine Frau nicht immer. Also ich glaube eher nicht. Ich habe ihr wahrscheinlich andere Dinge gesagt, die nett sind. Aber ich müsste schwerst überlegen, ob ich hier ein Lied für meine Frau komponiert habe. Ich glaube nicht. Es wird Zeit. Ich werde mich dran machen. Lieder für Jesus und solche Dinge. Ja, die habe ich komponiert. Aber für meine Frau noch keins. Aber wir tun das für Gott und wir singen sie hier mit Musik und so. Das heißt, wir haben eine Beziehung oder einen Bedarf, zumindest diejenigen, die die Lieder komponieren, Gott gegenüber etwas zum Ausdruck zu bringen. Richtig? Und deswegen tun wir das. Das hat mit irgendeinem Gefühl zu tun, sonst tut man sowas gar nicht. Sonst ist es Religion und es ist blöd. Also, wir vertrauen tatsächlich auf Gott. Wir vertrauen ihm wirklich so, dass wir nicht so wie die Jünger sind. Die Jünger sind mit Christus. Sie haben all die Dinge miterlebt, die er vollbracht hat. Das ist doch cool. Die sind Augenzeugen. Die erleben fantastische Dinge. Die Verse 1 bis 17 in Kapitel 8 kann ich euch empfehlen. Nur Spannung pur. Na, unzählige Heilungen. Dämonenaustreibung. Es muss ja sowas von der Kick vom Kick. Du kommst da, da kommt ein Leprakranke, die fasst kein Mensch an. Und da kommt einer, dann faktisch schneidet Jesus den Weg. Und er sagt, ich möchte, dass du mich reinmachst. Und was macht Jesus? Ich hatte Leprakranke, berührt er ihn. Das ist eigentlich in Israel nicht erlaubt. Kein Körperkontakt mit Leprakranken. Den nennt sich Aussätzige. Es ist ja ansteckend. Die müssen raus aus der Gemeinschaft. Und Jesus berührt ihn, bevor er ihn gesund macht. Und da sehen wir die ganzen Jünger. Die haben alles vergessen. Die waren Zeuge der Demonstration seiner Macht und trotzdem ein paar Wellen. Und plötzlich vergisst man. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, sie haben Jesus gesehen, als er wach war. Da wussten sie, ein wacher Jesus, der packt das. Aber ein schlafender Jesus, nee, damit kann man nichts anfangen. Und in dem Moment, wo ich diesen Vers las, da kam mir so der Gedanke, empfinden wir Gott manchmal auch mal so im Schlafmodus bei uns? Herr, wo bist du? Ich höre dich nicht, ich nehme dich nicht wahr, wo bist du? Kennt ihr das? Du tust ja gar nicht das, was ich von dir warte. Komm, wach auf! Wir beten vielleicht, damit er gesund wird, wach wird. Wir schreien ihn an. Herr, guck, hör mein Schreien. Ja, ich übertreibe ein bisschen. Aber ich kenne das bestimmt, ne? Man hat so seine Gebetsliste und man wiederholt dieselben Gebete. Man wiederholt sie, als wäre Gott irgendwie Alzheimer krank oder der hätte ein Problem, ihr Kurzzeitgedächtnis. Und wir kommen und rattern das Gleiche aus. Kennt ihr das, diese Gebetsrunden? Da stehen ja so 3-4 Leute zusammen. Ich weiß, ihr kennt sowas nicht, aber ich erzähle trotzdem. Da stehen ja so viele Christen zusammen und der Erste betet fürs Wetter, der Zweite betet für die Kinder, der Dritte betet für was weiß ich was. Und dann kommt man zum Fünften und der betet wieder fürs Wetter und der Andere, dann wiederholt man eigentlich Gebete, die schon gesprochen wurden 3 Minuten vorher. Kennt ihr das? Kennt ihr das nicht? Ja, es gibt ja so schon Kreise. Wenn ihr schon mal irgendwann in so einem Kreis seid und jemand hat schon mal was gebetet und ihr Amen dazu gesagt hat, dann braucht ihr dafür nicht nochmal zu beten. Nur so ein Rat nebenbei. Wenn ihr glaubt, dass das Gebet vom Ersten gehört worden ist, braucht ihr das nicht nochmal zu wiederholen. Wir sind doch Christen, wir sind keine Religiösen. Und unser Gott vergisst nicht, es ist bei Präsentationen, du siehst ja eine erste Seite, bei der 7. Seite hast du die erste vergessen. Aber bei Gott ist es nicht so. Wenn du einmal gebetet hast und wenn du glaubst, müsste eigentlich die Erwartung da sein, dass Gott das gehört hat und entsprechend ernst nimmt, oder? Sag keine was, okay, ich predige mir selber. Also wir neigen dazu, Gebete zu wiederholen, bis unsere Lippen trocken werden und Risse kriegen. So was kriegen wir hin. Herr, hör mein Flehen, tu was. Wir beten und wir fasten, um Gott unsere Frömmigkeit zu demonstrieren. Wenn man Christen fragt, ich liebe solche Dinge. Ich mag wissen, warum Christen Christen sind oder Christen tun. Mich fasziniert das. Ich frage die Leute, warum fastet ihr? Tut das. Warum fasten? Warum fasten nun? Um Gott zu beeindrucken? Jesus hat gefastet? Nö. Nie. Haben seine Jünger seiner Gegenwart gefastet? Nö. Wenn ich mich nach Jesus richte, muss ich nicht fasten. Ja, danach haben sie gefastet. Die hatten immer einen Grund zu fasten. Wir organisieren Fasten. 24 Stunden fasten und wir fasten. Und da frage ich mich immer, wenn man wüsste, wenn man jeden fragen würde, warum fastest du? Also nichts gegen Fasten, ich faste selber, also bitte nicht falsch verstehen. Mir geht es um die Motivation hinter der Aktion. Warum wir das tun, was wir tun? Denn das Fundament ist wichtig, ich komme später drauf. Und deswegen möchte ich also ein bisschen in solchen Fragen kitzeln. Wir beten, wir fasten, wir singen, wir tun Christsein. Betonung auf Aktion. Aber unsere Herzen kommen nicht zur Ruhe. Es sollte eigentlich andersrum sein. Man müsste eigentlich so in Jesus ruhen, dass sich daraus Dinge ergeben, wie ihm ein Lied schreiben, loben, vertrauen, basiert auf, ich kenne ihn, ich weiß, mit wem ich zu tun habe und deswegen bin ich entspannt, wenn es brennt. Aber zu sagen, oh, ich bin gestresst und jetzt muss ich. Man agiert aus einer Unruhe heraus, hoffend, dass Gott hört und vielleicht handelt. Und wenn das nicht passiert, es fängt sowieso damit an, was man, warum? Warum mir? Warum dieser Sturm in meinem Leben? Und dann gehen wir hin und schütteln Gott wach. Wie die Jünger. Da sind wir, die Jünger. Wir sind nicht besser. Denn unsere Herzen kommen nicht zur Ruhe, weil der Sturm uns beunruhigt. Das alles, weil uns eigentlich nicht richtig klar ist, mit wem wir zu tun haben. Wenn uns bewusst wäre, wie sehr Gott uns liebt, und was für gute Gedanken er für uns hat. Wir würden ruhig bleiben. Ich zeige euch eine etwas längere Geschichte, Seite. Matthäus 6, 25 bis 34. Jesus spricht: Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen und trinken, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Es geht hier um Materielles. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, die ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie. Doch seid ihr nicht viel mehr wert als sie, als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, und das ist so wichtig, wer von euch, von uns, kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Ich lese euch alles um diesen Vers, der da kommen soll, und ich werde euch den sagen. Warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Lilien, Blüten. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie er sich, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern. Ihr Kleingläubigen, wieder das Wort kleingläubig. Im Boot war das so. Ja, warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Und hier wieder, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen. Ich finde das schön. Nachdem er erklärt hat, ihr seid wichtiger als alles andere, sagt Jesus, weil ihr wichtiger seid als alles andere, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Ja, ich weiß, es ist nicht unbedingt jetzt das Publikum, was sich Sorgen um Essen macht. Aber ihr wisst ja hoffentlich, was ich damit meine. Es muss nicht Essen sein, es kann ein anderes Problem sein. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Und jetzt kommt der Vers 33, den ich hier abgebildet habe. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Hier der Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige zufallen, dazugegeben. Ich habe das erste Mal, wo man mir über diesen Vers gepredigt hat, Gottes Gerechtigkeit, hat man mir etwas anderes erzählt, als das, was ich euch jetzt erzählen werde. Man hat mir gesagt, Gott, du musst vor Gott gerecht sein. Du musst vor Gott rein sein, heilig sein, sündenfrei. Sagst du sagen, ein oberfrommer Christ. Und wenn du so bist, dann wirst du als Belohnung, ich sage das mit meinen eigenen Worten, wirst du als Belohnung von Gott sozusagen etwas bekommen. Das ist die Belohnung dafür, dass du das getan hast oder dass du so geworden bist, wie es Gott gefällt. Und dann bist du in Gottes Gerechtigkeit. Es gibt mit Sicherheit andere Definitionen von Gottes Gerechtigkeit. Aber bevor man sich irgendwelche Sachen ausdenkt, habe ich mir gedacht, ich bringe euch die biblische Definition von Gottes Gerechtigkeit. Nächste Seite bitte. Da steht in 2. Korintherbrief im Kapitel 5, Und im Vers 21, denn er, Gott, hat den Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Steht hier irgendwas, was wir tun sollen in diesem Satz? Gott hat Jesus, in dem keine Sünde war, der keine Sünde kannte und der keine Sünde beging. Ich habe gerade das Präteritum gesucht. Dieser Jesus wurde zur Sünde gemacht. Wer ist Sünder hier? Nicht Jesus, wir. Jesus wird zur Sünde gemacht, damit wir, die Sünder sind, zu Gerechtigkeit gemacht werden. Das ist der heilige Tausch. In diesem Tausch findet nichts statt, was wir tun sollen. Gott macht Jesus zur Sünde und wir werden in Jesus zur Gerechtigkeit. Dadurch, dass Jesus, der keine Sünde beging, zur Sünder gemacht wird, werden wir, die keine Heiligen sind, zur Gottes Gerechtigkeit. So, das ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Erkennt, wer du bist, erkennt, wer ihr seid, und dann wird euch alles andere zufallen. Mein Status. Der Teufel sagt immer, und das will er gerade nicht, dass wir das erkennen. Weil wir immer, ja, guck dich an, wie kannst du, so wie du bist, denken, dass du Gott gefallen kannst? Gottes Ansprüche sind so hoch, dann kommen ja die 10 Gebote, Ratte. Jetzt selbstverständlich gibt es die, aber die sind für die Juden. Wir sind Kinder der neuen Allianz, reingewaschen im Blut Jesu. Und unsere Gerechtigkeit ist nicht von uns, die ist ein Geschenk. Geschenke nimmt man dankend an. Die kauft man nicht, oder? Und wenn da die Gerechtigkeit Gottes die Grundvoraussetzung ist, damit ich alles andere habe, dann kann ich sagen, Herr, ich danke dir, ich bin gerecht vor deinen Augen in Jesus Christus. Und weil ich so gerecht bin, darf ich erwarten, dass alles andere an Segnungen mir zufällt. Kann jemand Amen dazu sagen? Ich halte das für eine gute Nachricht. Das nennt man Erbschaft. Das nennt man Segen. Mein innerer Frieden kommt also nicht wegen meiner Qualitäten und meiner Leistungen, sondern allein in Christus. Das heißt, nur mein Glaube in sein Werk am Kreuz. Werk der Errettung, Werk der Versöhnung, Werk der Segnung. Mein Glaube da an diesen Jesus versetzt mich in diese Lage, Gottes Kind zu sein. Ich identifiziere mich mit Jesus. Weil ich also Gottes Gerechtigkeit bin, weiß ich, dass sogar ein schlafender Jesus in meinem Lebensboot ausreichend ist, um mich und alles, was Gott für mich vorgesehen hat, zu beschützen. Was auch immer Gott für mein Leben vorgesehen hat, wird er beschützen. Ich darf deswegen innerlich ruhig sein. Meine innere Ruhe kommt also nicht von dem, was ich tue. Sie kommt auch nicht von irgendwelchen geistlichen Übungen. Die ist gegründet in meiner Identität. Wenn ich vergesse, wer ich bin, dann kann passieren, dass ich unruhig werde. Wenn ich mich aber daran erinnere, dann kann der Feind wie oft auch immer kommen und versuchen, das in Frage zu stellen, denn was anderes tut er ja nicht. Wie du bist, kannst du doch nicht. Und da antworte ich, ja eben. Es geht ja gar nicht um mich. Jesus schon. Und der bin ich. In ihm bin ich. Und deswegen, wenn du ein Problem hast mit meiner Heiligkeit, geh mal zu Jesus und frag ihn. Ich bin so, ich muss nicht tun so. Ich bin so. Wenn man so ist, dann muss man nicht tun. Versteht ihr? Man ist. Ich bin. Wenn ich bin schwarz. Ich mach nicht schwarz. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht weiß. Genauso wenig könnt ihr afrikanisch. Ja? Ihr seid ja Europäer. Das ist der Zustand. Es nützt auch nichts, wenn ihr bei mir wohnt, meine Sprache sprecht, meine Klamotten tragt und alle afrikanischen Muttersprachen kennt ihr. Weil bei uns gibt es ein Sprichwort, das sagt, egal wie lange du einen Baumstamm ins Wasser, im Wasser liegen lässt, auch wenn die Baumrinde sie so schuppig wird, daraus wird nie ein Krokodil. Versteht ihr? Die Leistung des Baumstammes, so lange im Wasser zu liegen, wird daraus auch nichts. Deswegen ist das Sein wichtig. Wer bin ich? Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und weil ich Gottes Gerechtigkeit bin, fällt mir alles andere zu. Halleluja. Ich könnte schreien vor Glück, aber ich habe bei Zalando nicht bestellt. Matthäus 11, 28. Kommt alle zu mir, die ihr euch ab, ich weiß, es hat spät gezündet, macht nichts. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich, Jesus sagte, ich werde euch Ruhe geben. Ich habe den naiven Glauben, ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich in Urlaub fahre, übers Wetter. Warum? Ich gehe davon aus, mir, meine Frau, unserem Auto und die ganze Zeit in Urlaub wird gesegnet sein. Worauf gründe ich das? Ich habe vorher weder gebetet, noch gefastet, noch irgendwas. Ich glaube es einfach. Ich habe die Erwartung, dass Gott übers Wetter herrscht, über die Umstände, dass das Auto keine Panne kriegt, all diese Dinge. Und ich steige entspannt da rein und fahre in Urlaub. Und genauso denke ich auch, wenn ich zurückkomme, ist meine Bude clean. Und dass ich gesund zurückkomme. Und ich hoffe, selbstverständlich, ohne Oberfrömmigkeit, dass wenn ihr heute rausgeht, dass ihr euch daran erinnert. Und da habe ich mir gedacht, ich hätte gerne mal die Orgel für die Stimmung, die wird euch aber nicht helfen, das ist nur für die Stimmung. Ich würde gerne mal eine Art Gebet der Erinnerung mal sprechen. Das ist nur für die Stimmung. Ja? Ich möchte mal, dass ihr euch mal daran erinnert, wer bin ich? Und weil ich so bin, darf ich das erwarten. Dass ihr ein bisschen von euch wegschaut und hinschaut aufs Kreuz und sagt, da bin ich gekreuzigt worden. Mein jetziges Leben ist ein anderes. Ich bin absolut komplett clean vor Gott. Und deswegen darf ich von ihm Segnungen erwarten. Soll ich das für euch beten? Dann steht auf. Dann bete ich das für euch, soweit es geht. Vater, ich danke dir, dass wir alle hier vor dir stehen dürfen, in der Erwartung, erst in der Gewissheit, dass wir von dir selbst in Christus reingewaschen wurden von allen Sünden. wir dürfen als deine Gerechtigkeit vor dir stehen. Immer, ob wir schlafen oder handeln oder nur passiv sind, du hast uns in Christus zu deiner Gerechtigkeit gemacht. Und deswegen dürfen wir erwarten, dass du uns gesund machst, dass all die Dinge, die du für uns vorbereitet hast, dass sie stattfinden. Denn dein Wort sagt, die werden uns zufallen, die werden in uns hinzugegeben. Und selbst ich danke dir dafür, dass wir in diesem Vertrauen stehen dürfen, dass du unseren Herzen Frieden schenkst, dass wir uns auf dein Wort berufen dürfen. Ich danke dir für diese Verheißung. Ich danke dir für deinen Schutz. Ich danke dir für deine Begleitung. Ich danke dir für deine Rundumversorgung in Jesu Namen. Amen.